Guten Abend. Johannes Matutis hatte mich heute angerufen am Vormittag und informierte uns, dass seine Frau zu Jesus gegangen ist. Er war da, er hat ihr die Hand gehalten, er hat Kerzen angemacht, er hat sie nochmal gesalbt und sie ist ganz, ganz friedlich eingeschlafen. Sie ist uns vorausgegangen und irgendwann sehen wir uns alle wieder. Amen. Und er hat mich gefragt, ob ich heute mit euch das Wort Gottes teilen möchte. Und da, ja, sagte gleich. Und ich habe zugestimmt. Liebe Geschwister, ich freue mich heute, wieder vor euch stehen zu dürfen. Und nur das Wort Gottes mit euch teilen zu dürfen. Es ist nicht immer leicht. Und ich schüttel es mir auch nicht aus den Ärmeln. In der Vorbereitung gehe ich immer ins Gebet und sage, Herr, gib mir eine Botschaft, gib mir ein Wort. Ich will nicht Menschen gefallen. Ich will Gott gefällig sein. Ich will nur sagen, was er euch sagen will, was er mir aufs Herz gelegt hat. Und wenn ihr jetzt ein wenig zuhört, werdet ihr eine Antwort finden auf euer Rufen, auf euer Gebet, warum ihr heute hierher gekommen seid. Meine Predigt ist so gedacht, dass sie für euch eine Antwort sein könnte. Man macht sich ja oft viel Probleme mit seinen Kindern, mit seiner Ehe, mit seiner Arbeitsstelle, mit seinen Traurigkeiten. Wenn du gut zuhörst, wird der Herr zu dir sprechen. Nicht gerade, was ich selber sage, aber er wird durch den Heiligen Geist in dir etwas groß machen. Es kommt dir ein bestimmter Gedanke und es wird dich plötzlich ganz klar und du spürst plötzlich, das ist für mich. Und das ist dann, was der Herr dir sagen will. Durch das Wort Gottes bekommst du Kraft, Freude, wieder ins Herz. Hauptsache ist, du hörst Gottes Wort. Der Glaube kommt vom Hören der Worte Gottes. Und dadurch kommt das Vertrauen in uns. Wenn das Wort Gottes in mir ist, wenn ich schwanger davon bin, wenn mein Herz davon voll ist, läuft mein Mund auch davon über. Nicht von Menschenworte, das vergiss ganz schnell, sondern von Gottes Worte. Und wenn Gott zu dir gesprochen hat, vergiss es bitte, bitte nicht. Dann nehme es auf und sage, es geschehe mir nach Gottes Wort. Bei der Hochzeit von Kanaan sagte Maria, tut, was er euch sagt. Nehmt euch das zu Herzen, liebe Geschwister. Solange wir hier auf Erden sind, haben wir alle noch Fehler, alle noch Schwachpunkte und über die wollen wir heute reden. Erwartet auch nicht von mir, dass ich perfekt bin und vergebt mir meine Schwachpunkte und Fehler. Ich danke euch. Amen. Amen. Liebe Geschwister, ich habe heute eine ganz gute Nachricht für euch. Seid ihr neugierig darauf? Ja? Na gut, so will ich es euch sagen. Bin ja heute nicht so. An dem Punkt unserer tiefsten Verzweiflung und Not, Fehler und so weiter, da steht Jesus, unser Herr, ein. Jesus kam, um uns zu suchen und zu retten, was verloren ist. Er selber sagt, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für alle Menschen hinzugeben. Ist das nicht eine gute Nachricht? Ich arbeite beim Deutschen Roten Kreuz, aber Jesus ist der größte Rettungsunternehmer aller Zeiten. Amen. Eine Verheißung in der Bibel steht in Jeremia. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit euren ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen. Aber mit dem Herzen, nicht nur mit dem Verstand. Aber wir müssen ihn wirklich von ganzem, ganzem Herzen suchen. Sucht ihn heute. Heute ist eine Chance. Nicht erst, wenn unsere Arbeitszeit zu Ende ist, wenn wir in Rente gehen, wenn wir Urlaub machen und so weiter. Macht nicht den Fehler, alles auf später zu verschieben. Jesus ist gekommen, dir jetzt und heute das Leben zu geben. Liebe Freunde, Jesus macht das Leben erst lebenswert und gibt deinem Leben erst einen Sinn. Im Psalm 53, 9 steht, das Wort des Herrn ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Amen. Wir machen alle Fehler und wie ihr mich kennt, fange ich immer gerne mit einer Geschichte oder Lied an. Ich fange heute mal mit einer Geschichte an, da ich glaube, dass sie zu unserem heutigen Thema passt. Die Geschichte heißt Der Sprung in der Schüssel. Es war einmal eine alte chinesische Frau, die zwei große Schüsseln hatte, die von den Enden einer Stange hing, die sie über ihren Schultern trug. Eine der Schüsseln hatte einen Sprung, während die andere makellos war und stets eine volle Portion Wasser fasste. Am Ende der langen Wanderung vom Fluss zum Haus der alten Frau war die andere Schüssel jedoch immer nur noch halb voll. 2 Jahre lang geschah dies täglich. Die alte Frau brachte immer nur 1,5 Schüsseln Wasser mit nach Hause. Die makellose Schüssel war natürlich sehr stolz auf ihre Leistung. Aber die arme Schüssel mit dem Sprung schämte sich wegen ihres Makels und war betrübt, dass sie nur die Hälfte dessen verrichten konnte, wofür sie gemacht worden war. Nach 2 Jahren, die ihr wie ein endloses Versagen vorkam, sprach die Schüssel zu der alten Frau: Ach, ich schäme mich ja so wegen meines Sprungs, aus dem ganzen Weg zu meinem Haus immer Wasser läuft. Die alte Frau lächelte: Ist dir aufgefallen, dass deine Seite des Weges Blumen blühen? Aber auf der Seite der anderen Schüssel nicht. Ich habe auf deiner Seite des Pfades Blumensamen gesät, weil ich mit mir eines Fehlers bewusst war. Nun gießt du sie jeden Tag, wenn sie nach Hause laufen. 2 Jahre lang konnte ich diese wunderschönen Blumen pflücken und den Tisch damit schmücken. Wenn du nicht so genauso wärst, wie du bist, würde diese Schönheit nicht existieren und unser Haus beehren. Und daher, jeder von uns hat seine ganz eigenen Macken und Fehler. Man sollte jede Person einfach so nehmen, wie sie ist, und das Gute an ihr sehen. Wir aber noch alle Fehler, liebe Geschwister, und wir sind noch nicht vollendet. In Sprüche 29, 25 heißt es, Menschenfurcht stellt eine Falle. Wer aber auf dem Herrn vertraut, der ist in Sicherheit. Es ist oft nicht einfach, mit dem Unveränderlichen zu leben. Aber eins müssen wir uns immer bewusst machen, dass Gott immer seine Hand im Spiel hat. Und das ist mir in dieser Geschichte ganz groß geworden. Er weiß, aus dem Schlimmsten was Gutes zu machen. Krass gesagt, er macht aus jedem Mist einen Dünger. Versteht ihr? Den Mist, den wir machen, streut Gott auf seinen Acker und macht ihn auf diese Weise fruchtbar. In Psalm 33, 5 heißt es, die Erde ist voll von der Güte des Herrn. Jethro sagte zu seinem Schwiegersohn Mose, vergleiche 2. Mose 17,22, mache es dir leichter. Das kann man sich gut zu Herzen nehmen, oder? Manchmal macht man es sich selbst zu schwer. Oft sind wir unser eigenes Problem. Äußerlich zeigen wir uns oft anders, als was sich in uns wirklich abspielt. Also Menschen, die mit Minderwertigkeitsgefühlen zu tun haben, können sehr überheblich sein. Der Weiche sehr hart, der Niedergedrückte sehr ausgelassen und der Zurückhaltende kann sehr aufdringlich und auch umgekehrt sein. Mit solchen Menschen sollte man nicht streiten oder diskutieren. Was ihnen nicht weiterhilft, sondern sie noch mehr in ihre Gedankengänge verstrickt. Vielmehr soll ihnen in Ernst und Liebe das göttliche Wort gesagt werden, das sie zur Umkehr bewegen kann, auch wenn sie es zunächst scheinbar nicht annehmen. Erkenntnis der Wahrheit, das ist Gottes Wille für alle Menschen. Nicht eine gefühlsmäßige Änderung allein, sondern eine volle, den ganzen Menschen umfassende Hinwendung zur Wahrheit. Das muss geschehen und das kann geschehen und diese Hoffnung darf niemals aufgegeben werden. Wir haben doch immer alle Angst, was könnte unser Nachbar oder Leute von uns denken. Eigentlich würde ich ja gerne, aber das kommt nicht so gut an, also lasse ich es lieber. Das ist eine große Falle, liebe Leute. Angst vor dem Urteil anderer Menschen. Wie eine Geschichte der Sesamstraße, die ich als Kind im Fernsehen einmal sah. Einer strich sein Fahrrad und fand es ganz cool. Aber dann kam ein Freund vorbei, der sagte, das kannst du doch nicht machen. Wie sieht denn das aus? Das ist doch nicht mehr modern. Also strich er es wieder um. Dann kam ein anderer Freund, der fand die Farbe unmöglich. Also strich er es wieder um. Der arme Kerl blieb nur am Streichen und Umstreichen. Auch bei uns spielt es oft eine Rolle, wie die Reaktionen anderer Menschen sind. Leicht bin ich doch geneigt, liebe Freunde, meine Pläne umzustellen, um mich den Erwartungen der anderen zu beugen. Eigentlich würde ich ja gerne. Aber die anderen, die halten mich für einen Spinner. Also lasse ich es lieber. Aber wo führt solche Entscheidung hin, wenn ich Angst vor der Reaktion oder Urteil anderer Menschen habe? Ich bin doch nicht mehr ich selbst, sondern werde fremdbestimmt. Mose sagte einmal, und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Wie kann ich das auf mein Leben anwenden? Stellt euch das mal bildlich vor. Der Kopf bestimmt die Entscheidungen und der Schwanz wird nur hinterhergezogen. Treffe ich die Entscheidung oder bin ich nur der Schwanz, der von Umständen, die ich nicht verstehe, noch steuern kann, hin und her gezogen werde? Mose gebrauchte noch ein Wort. Du wirst nur aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. Frage dich selbst, lebe ich mehr wie ein Kopf oder mehr wie ein Schwanz? Lebe ich unter den Umständen oder über ihnen? Liebe Freunde, macht es euch immer bewusst und sagt euch immer wieder, ich bin von Gott erwählt und geliebt. Dann werde ich unabhängig von der Meinung anderer Menschen. Dann kann ich zu meiner eigenen Meinung stehen. Und so spricht der Herr, pass auf, mit wem du dich abgibst. Gib dem Armen keinen Raum in dein Leben. Tue nicht alles, was alle tun. Glaube nicht, was alle glauben. Du bist ein Original. Gehe deinen Weg. Stell dich nicht dieser Welt gleich, Messe und vergleiche dich nicht mit den anderen. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Sei mein Eigentum, höre auf mich, tue nur das, was ich dir sage und zeige. Lass dich mit dem Bösen und dem Bösen auf keine Diskussion ein. Ignoriere das Negative. Rede anders als die anderen. Lobe und preise mich und gib mir für alles die Ehre. Sage Dank alle Zeit und für alles. Hab Mut, anders zu sein als die anderen. Hab Mut, gegen den Strom zu schwimmen. Hab Mut, eine andere Meinung zu haben und hab Mut, ein anderes Leben zu leben. Es heißt in einem Lied, die Jünger brauchen helle Augen, die Welt zu sehen, wie Gott sie sieht, als seine neue Schöpfung zu begreifen, was im Verborgenen durch sein Wort geschieht. Es gibt auch viele Menschen, die äußerst empfindlich reagieren. Sie sind leicht gekränkt und verstimmt. Hier ist das Ich noch nicht gestorben. Es gibt auch Kinder Gottes, die sich über alles so leicht ärgern. Hat einer was Nachteiliges gesagt, schon ärgert man sich. Man muss sie mit Samthandschuhe anfassen. Aber was nutzt das? Wird dadurch die Situation besser? Nein. Dadurch macht man die Angelegenheit nur noch schlimmer. Hier können wir von Saul lernen, liebe Freunde. Als er zum König gewählt wurde, brachte ihm das Volk Geschenke. Alles Volk sprach: Hoch dem König. 1. Samuel 10. Aber etliche Leute sprachen: Was? Der soll uns helfen? Verachtete ihn und brachten ihm keine Geschenke. Wie reagierte Saul darauf? Saul aber tat, als hörte er es nicht. Er stand königlich darüber. Und das könnten wir uns auch gut zum Vorbild nehmen. Stellt euch mal einen Mann vor, der schnell über alles zornig wird. Er wohnt bei uns als Nachbar im Haus und schreit seine Frau zu Unrecht an. Kennt ihr das? Für seine Kinder ist das kein gutes Beispiel. Unser Fleisch wirkt in uns oftmals die Lust, aus der Haut zu fahren und dem nächsten Besten, der unser Fahrtkreuz eins auszuwischen. Wie regiert ihr jetzt? Denkt mal drüber nach. Könnt ihr ihn vergeben? Er braucht doch jetzt unbedingt eure Vergebung. Das ist aber nicht das Einzige, liebe Geschwister. Denn in einigen Tagen wird er wieder losgehen und er wird wieder durch die Gegend schreien. Dieser Mann braucht eine Reinigung von seinem Zorn. Gibt es sowas? Ja, es gibt sowas. Gott sei Dank. Jesus reinigt uns von aller Untugend, vom Zorn, von der Empfindlichkeit und von der Unfreundlichkeit. Wie sieht es bei uns wirklich aus? Sind wir wirklich bereit, uns reinigen zu lassen? Von allen Untugenden, vom Zorn, von der Empfindlichkeit und von der Unfreundlichkeit? Sind wir wirklich bereit, an die Kraft Gottes, des Blutes Jesus zu glauben, das lauter Wunder tut und jeden Kummer stillt? Ich bitte dich heute, gib deinen eigenen menschlichen Kampf auf. Du schaffst es nicht alleine, aus deinem eigenen Willen heraus. Komm mit einem ehrlichen Bekenntnis zu Jesus. Bitte um Vergebung und völliger Reinigung. Und du wirst es erfahren, wie du dich veränderst, Schritt für Schritt. Gott selbst übernimmt die Verantwortung dafür. Wir tun das äußere und zeitliche Werk und Gott das inwendige und bleibende Werk. In Römer 6,6 steht: Das gibt es also zu begreifen. Der alte Mensch, der wir früher waren, ist mit Christus am Kreuz gestorben. Unser von den Sünden beherrschtes Ich ist damit tot und wir müssen nicht länger Sklaven der Sünde sein. Erkennen wir das aber wirklich? Ist es unser Wunsch, unser Verlangen oder stecken wir nur noch tief in den eigenen Bemühungen, selber unsere alten Menschen zu kreuzigen und den Leib der Sünde zu überwinden? Ihr kennt doch die alte Sage von dem Helden Siegfried. Als Siegfried den Drachen erschlagen hatte, badete er in dem Blut des Drachens. Und dadurch wurde er mit einer Hornhaut überzogen, so dass er am ganzen Leibe unverwundbar war. Nur an einer Stelle blieb er unverwundbar. Zwischen den Schultern war ein Lindenblatt gefallen, so dass das Drachenblut dorthin nicht dringen konnte. Gerade diese Stelle wusste Hagen, Siegfrieds Feind, auszukundschaften. Und dort traf er ihn mit dem todbringenden Speer. Die alten Griechen hatten eine ähnliche Sage von den Helden Achilles. Er war ein Sohn der Göttin Thetis und die Mutter tauchte den Sohn in das Wasser eines Flusses. Dadurch wurde er unverwundbar, aber die Mutter hatte den Knaben an den Fersen eines Fußes festgehalten, als sie ihn untertauchte. Nun war die Ferse verwundbar. Dahin traf ihn der Pfeil. Der eine war zwischen den Schultern, der andere an der Ferse verwundbar. Liebe Geschwister, wir haben alle unseren alten Menschen in uns. Der eine ist da und der andere ist dort verwundbar. Jeder hat irgendwo seine Wunden. Und von diesen alten Menschen sagt Paulus, er sei mit Christus gekreuzigt. Dann ist er doch aber tot, der alte Mensch. Ja, sagst du, aber er lebt doch noch bei mir. Ich kann noch zornig sein, ich kann noch aufgeregt sein, ich kann lieblos werden, ich kann mich ärgern und ich kann noch so ganz empfindlich sein. Das ist doch ein Widerspruch. Pass mal auf, bei der Bekehrung bist du mit deiner Schuld und Last zum Herrn gekommen und hast doch alle schwere Sündenlast unter das Kreuz gelegt. Jetzt warst du froh und glücklich. Die Frau von Pastor Matutis hatte damals einen Glaubenskursus geleitet, an dem ich teilnahm. Wir hatten damals ein großes Kreuz in den Raum und dann hatte jeder einen Zettel in die Hand bekommen, wo wir unsere Sünden aufschrieben und am Kreuz anklebten. Und das war für uns ein symbolischer Akt, alles ans Kreuz zu bringen. Überlegt mal, floss in dieser Stunde Jesus Blut für deine Schuld? Nein, das floss schon vor über 2000 Jahren. Aber du lerntest in diesem Augenblick an die Kraft des Blutes Jesus, das auch für dich geflossen ist, zu glauben. Oft singen wir doch in der Gemeinde, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Wie du glaubst, dass Jesus Blut alles gut macht, so musst du auch glauben, dass mit Jesus dein alter Mensch auf Golgatha gekreuzigt ist. Du sagst, ich kann es nicht glauben, dass mein alter Mensch gekreuzigt ist. Ich merke es doch immer wieder, dass der alte Adam noch in mir schwimmt. Und hier ist der Knackpunkt. Du willst erfahren und dann glauben. Hier liegt der große Unterschied. In der Bibel steht, selig sind die, nicht sehen und doch glauben. In Römer 6,11 heißt es, rechnet damit, dass ihr der Sünde gestorben seid. Das ist doch eine klare Ansage für unser Leben. Es ist keine Illusion, kein so tun als ob und keine moderne Autosuggestion. Das wäre eine unwahre und kraftlose Sache. Aber diese Beurteilung liegt in Gottes eigenes herrliches und schöpferisches Handeln in Jesus Christus zugrunde. Und darum ist sie wahr. Das heißt, in allen Versuchungen müssen wir ganz bewusst glauben, dass wir der Sünde gestorben sind. Nicht, dass die Sünde gestorben ist. Oh nein, die lebt noch, liebe Geschwister. Der Sünde gestorben heißt, wir wollen für die Sünde nicht mehr da sein. Da habe ich einmal eine kleine Geschichte gelesen. In einem Bibelkreis saß ein Leiter, der in dieser Gruppe gerade über dieses Thema sprach. Und in den ersten Bänken saß ein Mann, der mal Alkoholiker war. Aber seit einigen Wochen ist er Christ geworden. Da fragte der Leiter, gibt es in der Stadt noch Schnaps? Ja, antwortete er. Bist du noch für den Schnaps da? Nein. Na, für wen bist du denn da? Na, für den Herrn Jesus. Halleluja, das war seine Erlösung. Wir als Kinder Gottes sollten nicht mehr für die Sünde da sein, sondern für den Herrn. Amen. Ganz wichtig ist in allen Versuchungen, schaut immer auf Jesus. Der Blick auf Jesus hat eine wunderbare Kraft. Auch wenn wir versagen, Jesus hilft uns, unsere Schwächen zu überwinden. Durch die göttliche Kraft. Halleluja. Charles Spurgeon, ein Prediger, den Gott Anfang des 19. Jahrhunderts benutzte, um vielen Menschen zu helfen, sagte, Christen sollten für nichts anderes als für Gott da sein. Sie sehen nicht den Teufel, sich selbst oder der Welt zur Verfügung, sondern nur ihren Herrn. Er hat uns geschaffen allein und völlig von ihm gebraucht zu werden. Das ist Gottes Wille für uns alle. Ein weiteres praktisches Beispiel ist das Gleichnis vom verlorenen Sohn. In Lukas 15, 11 bis 32. Ihr kennt ja die Geschichte. Hier geht es darum, seinen Sinn zu ändern, zu entscheiden und umzukehren. Entscheiden und eine Tat folgen zu lassen. Als erstes traf der verlorene Sohn eine Entscheidung. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen. Und jetzt kam die Tat. Er kehrte um und ging wieder nach Hause. Auch ich war mal eine verlorene Tochter und sprach mit Pastor Matutis darüber. Er sagte zu mir ganz klar und deutlich, wende dich vom Okkultismus, Götzendienst und bösen Wegen ab. Mach einen klaren Schnitt und komm zu Jesus. Ich wollte aber alles haben. Ich wollte zum Okkultismus, ich wollte Götzendienst und obendrauf noch Jesus haben. Aber Pastor Matutis machte mir klar und später noch Pastor Florik, dass Jesus niemals ein Zusatz zu vielen anderen Dingen in mein Leben sein kann. Jesus ist die einzige Grundlage des Glaubens oder gar nichts. Die erste Bedingung für Errettung ist Buße. Glaube ohne Errettung und Buße geht gar nicht. Und dann kommt die Umkehr und die Tat. Ich hatte 17 große Tüten mit Büchern weggeworfen und bin niemals wieder zu diesen Gruppen gegangen. Paulus sagte ständig in seinen Botschaften, wo immer er predigte, tut Buße und habt Glauben an Jesus Christus. Vom Anfang der Bibel bis zum Ende heißt es immer wieder, sich von der Sünde abwenden, sich Gott unterwerfen und sich der Herrschaft Jesus zu übergeben. Das ist die vorrangige Bedingung für Errettung, an der es nichts zu rütteln gibt. In Offenbarung 2 und 3 finden wir die Sendschreiben Jesus am sieben Gemeinden in der Provinz Asiens. Von 5 dieser Gemeinden fordert er als allererstes Buße. Ich glaube, dass der Prozentsatz von Gemeinden, die Buße tun müssen, nicht niedriger geworden sind. Wenn Menschen wirklich Buße tun und umkehren und die Taten folgen lassen, wäre in den meisten Fällen keine weitere Seelsorge mehr nötig, da sich ihre Probleme schlichtweg von selbst gelöst hätten, Schritt für Schritt. Gott legt Bedingungen fest, da gibt es keine Diskussion und keine Entschuldigung. Es kommt ganz auf unsere Entscheidung und unsere Reaktion an. Wie ist es heute mit deiner Entscheidung und deiner Reaktion? Stimmen wir überein? Meine lautet, hier bin ich Gott, ich kapituliere. Sag mir, was ich tun soll. In Hebräer 2 heißt es, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Liebe Geschwister, wir können es uns nicht leisten, seine Errettung zu missachten. Wir brauchen sie unbedingt. Möge Gott jedem helfen, der es heute hört, seine gewaltige Rettung anzunehmen. Danke Gott, was er für uns getan hat, und bekennt mit eurem Mund: Jesus wurde bestraft, damit mir vergeben wurde. Jesus wurde verwundet, damit ich geheilt würde. Danke, Jesus, dass du mir durch dein Opfer Vergebung und Heilung schenkst. Lob und Dank, preis den Herrn. Halleluja. Denken wir mal an Petrus. Ihr kennt ja die Geschichte. War das nicht gefährlich, über das Meer zu gehen? Das ist doch unmöglich für uns Menschen. Wieso konnte Petrus so sicher auf dem Meer gehen, als hätte er einen festen Boden unter den Füßen? Nicht das Wasser trug ihn, sondern der Blick auf Jesus. Solange er Jesus anschaute, konnte er ganz sicher auf dem Wasser gehen. Als er aber von Jesus wegschaute, da machte es blub, blub, blub und er versank. Dieser Blick auf Jesus musste geübt werden. Es kann auch möglich sein, dass du den Blick auf Jesus in einer Situation vergisst und dabei Niederlagen erlebst. Wenn es gerade deine Situation ist, versage nicht, sondern schaue jetzt wieder auf Jesus. Danke im Gebet für die vollbrachte Erlösung. Werde nicht müde für das Heil, das er auf Golgatha vollbrachte, täglich zu danken. Erwarte nichts mehr von dir, sondern alles von der Gnade Gottes. Ja, ja, das kann man ja so leicht dahin sagen. Ne? Das hört sich alles so gut an. Aber wenn du meine Verhältnisse so richtig kennen würdest, na, dann würdest du vielleicht auch anders reden. Glaubst du wirklich? Wovon haben wir bis jetzt geredet, liebe Geschwister? Dass wir Sieg haben können, dass wir überwinden können. Ja, wir wollen alle überwinden und siegen. Überwindung und Sieg gibt es aber nicht ohne Kampf, ohne Schwierigkeiten im Alltag, meine Lieben. Wenn wir uns den Lebensweg selber auswählen könnten, dann würden wir uns sicher einen recht bequemen Weg auswählen. Wir Eltern versuchen doch, unsere Kindern alle Schwierigkeiten so weit wie möglich aus dem Weg zu räumen. Bei Gott läuft es anders, meine Lieben. Er führt uns gerade in verschiedene Probleme, damit wir fest und stark werden. Wer Jesus nachfolgen will, der muss das Kreuz Christi auf sich nehmen. Wer dem Kreuz ausweicht, hatten wir gestern gehört, es umgeht, ignoriert oder verdrängt, ruiniert sich selbst. Erst das Kreuz gibt uns unserem Leben geistliche Reife, Stabilität und Standfestigkeit. Überdauert die Stürme. Nicht über den Teufel, die Krankheit, Widerwärtigkeiten zu herrschen, ist ein Siegesleben, sondern sich selbst zu besiegen. Das Ich zu kreuzigen, das ist der Triumph des Glaubens. Freut euch nicht, dass euch der Teufel untertan ist, sondern dass eure Namen im Buch des Lebens stehen. Sich selbst zu besiegen, ist der schwerste Kampf, aber auch der größte Sieg. Viele wollen mit der Welt fertig werden, werden aber mit sich selbst nicht fertig. Ihr Fleisch, ihre Begierden, ihre Lüste, ihre Triumphe, ihre Triebe triumphieren. Sie wollen herrschen ohne Selbstbeherrschung. Städte beherrschen und können nicht einmal ihre Zunge beherrschen. Kontrollieren, selbst nicht mal im Zaum halten. In Jakobus 4 steht, redet nicht schlecht übereinander. Es gibt Menschen, die immer wieder bereit sind, Klatsch anzuhören. Ihre Ohren sind wie Mülleimer. Wenn sie es nur sammeln würden, dann wäre es ja noch gar nicht so schlimm. Aber viele Sammler sind oft auch Schmutzfinken und verstreuen den Müll überall auf den Wegen des Lebens. Gott sei Dank, dass es Leute gibt, die wissen, wie man mit diesem Müll entsorgt. Sie packen den Müll dorthin, wohin er gehört, in einer Verbrennungsanlage, die heißt Vergesslichkeit. Jakobus ermahnt uns, nicht schlecht übereinander zu reden. Wenn man nichts Hilfreiches über jemand sagen kann, dann sollte man besser gar nichts sagen und den Mund halten. Wenn man ein böses Gericht hört, sollte man es gleich in den Abfalleimer befördern und für denjenigen beten, über den Böses geredet wurde und für den, der das Böse weitergesagt hat. Liebe Geschwister, seid ihr einverstanden? Wir wollen Klatsch nicht weitersagen, sondern durch Schweigen entsorgen. Wenn er nicht weitergegeben wird, stirbt er aus. Sind wir mal ehrlich, heutzutage findet man so viel Abfall und wir müssen uns entscheiden, sammeln, verstreuen oder entsorgen wir ihn. Wir sollen Gott bitten, uns zu helfen, das zu tun, was ihm gefällt und anderen hilft. Wir sollten Klatsch zum Schweigen bringen, indem wir es nicht wiederholen. Viele meinen das Kreuz, weil sie dann nicht mehr die Nummer eins sind, weil sie eventuell Probleme, Schwierigkeiten, Anfechtung, Krisen, Spannung erfahren würden. Sie könnten keinen Erfolg mehr vorweisen, es wäre nichts mehr. Haben Angst, ihre Ehre, ihr Ansehen zu verlieren. In Johannes 12 steht, wer sein Leben liebt, der wird es verlieren. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, der wird es zum ewigen Leben bringen. Erst durch das Kreuz hat unser Leben die Grundlage für die Ewigkeit. Satan hasst das Kreuz. Er will es zunichte machen. Nichts macht ihn mehr Angst wie das Kreuz. Vor dem Kreuz schreckt er zurück. Er hat sogar versucht, Jesus davon abzuhalten. Niemand kommt nur durch Anbetung zu Gott. Erst das Kreuz verändert das menschliche Herz. Pharisäer danken und loben Gott im Tempel, bleiben aber unverändert. Der Zöllner ist einsichtig. Er sieht seine Fehler ein und bittet Gott um Vergebung und er wird gerechtfertigt und fängt ein neues Leben an. Juden forderten Jesus auf, vom Kreuz zu steigen. Sie hätten es damals gerne gesehen. Aber Jesus machte ihnen diese Freude nicht. Er verließ die Basis der Erlösung nicht. Liebe Freunde, macht eine ganze Sache. Nicht eine euphorische, schnelle, flüchtige Sache mit Jesus. Sein Glaube muss mehr als ein Hobby sein. Zeitvertreib, Unterhaltung oder Kaffeeklatsch, du musst es mit deinem Leben unterschreiben können. Eine Sache bekommt erst dann einen Wert, wenn man dafür auch sterben kann. Alles hergeben und aufgeben kann die Sache nicht. Die Sache ist nicht zum Spaßen. Nehmt es wirklich ernst. Nicht, dass man hinterher gesagt hätte, ach, hätte ich mal. Die Erde dreht sich um die eigene Achse. Aber wir Gläubigen haben Gott als Mittelpunkt. Amen. Wer sehnt sich nicht danach, dass es ihm gut geht? Und was tun wir Menschen nicht alles, um unser Wohlbefinden zu steigern? Der eine versucht es durch eine gesunde Ernährung, der andere durch eine möglichst stressfreie Lebensweise, der andere meint, dass ihm eine freie, ungebundene Moral oder der Konsum von Suchtmitteln das ersehnte Wohlgefühl beschert. Doch wirkliches und bleibendes Wohlergehen ist nicht von unserem Gesundheitszustand, nicht dem richtigen Blutdruck oder der Größe des Geldbeutels abhängig, sondern von der inneren Übereinstimmung mit dem Willen und Weg unseres Herrn, von einem Leben in Harmonie mit den Gedanken und Geboten Gottes. Bitte den Heiligen Geist, dich von falschen Verhalten zu überführen. Werdet wach, geistlich wach. Kommt heraus aus geistlicher Zaghaftigkeit, aus Resignation und Passivität. Steht auf aus Lässigkeit, Bequemlichkeit. Viele Christen tun nicht direkt etwas Böses, aber sie tun auch nicht das, was sie von Gott her tun sollten. Sage immer wieder, hier bin ich, Herr, sende mich. Ich bin bereit, Arbeiter, nicht Urlauber oder Rentner in deiner Ernte zu sein, sondern Arbeiter. Sei immer offen für die Weisung und Führung des Heiligen Geistes. Sei offen für seine Korrektur, für seine Geschenke und Aufträge. In Jeremia steht, geht auf den ganzen Weg, den ich euch gebiete, damit es euch wohl geht. Wie froh und dankbar können wir sein, dass wir einen Gott haben, dem es nicht gleichgültig ist, wie es uns geht. Er hat seinen Sohn gegeben, dass wir hier schon ein erfülltes Leben haben können. Jesus Christus ist der einzige Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Und da stolpern oftmals die Glaubensrichtungen, wir haben alle Jesus. Aber wenn man den Satz sagt, dass er der einzige Vermittler ist, dann gehen die Jalousien runter. Und das macht ihn so einmalig. Und das macht ihn so einzigartig. Jesus ist der Sohn des Menschen und der Sohn Gottes. Er hat Verbindung zu beiden Seiten. Und seine Liebe zu dir ist grenzenlos. Sein Geschenk der Errettung ist kostenlos, ganz umsonst zu haben. Und das ist ein großartiges Angebot. Nimm es an. Wir haben es alle nicht verdient. Nimm es an. Es ist umsonst zu haben. Und so kommen wir seinem Herzen näher. Wir müssen uns immer wieder in allen Situationen bewusst werden, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Du bist unsere Zuversicht, heißt es in einem Lied. Du bist unsere Stärke, Herr Jesus Christus. Du bist unsere Freude. Herr Jesus, wir preisen dich in Bedrängnis und Verlassenheit. Wenn die eigenen Kräfte schwinden, hast du deine Kraft für uns bereit. Du lässt uns das Ziel finden, wenn uns Not und Sünde überfällt und verhindern will das Leben. Dann bist du der Treue, der uns hält, und du willst uns vergeben. Du bist unsere Zuversicht. Wenn wir die Menschen, die uns das Leben so schwer machen, aus Gottes Hand nehmen und nicht als unsere Feinde, sondern als unsere Wohltäter und unsere Tester, wo wir wirklich mit unserem Glauben stehen oder liegen und dann nicht mehr krabbeln, sondern wir stehen da drüber. Liebe Geschwister, alle Menschen Gottes haben Fehler gemacht. Schauen wir uns die Bibel an. Gott erlaubt Fehler. Er lässt sie sogar zu. Er verhindert sogar die Verleugnung des Petrus nicht. Aber Petrus ist einsichtig. Er erkennt seine Fehler und zweifelt nicht. Petrus bleibt nicht liegen. Wir können am Tag oft fallen, aber wir müssen immer wieder aufstehen und weitergehen. Jesus zwang auch nicht Petrus, aus dem Boot auszusteigen und auf dem Wasser zu gehen. Nein, es war Petrus seine eigene Entscheidung, aus dem Boot zu steigen und Jesus entgegenzugehen. Es heißt doch im Volksmund, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Petrus hatte hier Mut gezeigt, nass zu werden, sich zu blamieren und ausgelacht zu werden. Er riskierte, dass man über ihn lacht und hinter seinem Rücken über ihn heimlich tuschelt und klatscht. Liebe Freunde, Wunder Jesus erlebt man nur, wenn man Mut hat. Feiglinge werden das Reich Gottes nicht sehen, auch nicht die Verzagten. Die Bibel sagt immer wieder, fürchte dich nicht. Angst ist eine große Macht. Menschen, die zu etwas im Leben gebracht haben, haben etwas riskiert und eine Menge Fehler gemacht. Sie haben Gott Großes zugetraut und haben sich, was ganz wichtig ist, auf Gottes Erbarmen und Gnade verlassen. Manchmal war ihr Leben ein Seiltanz. Oft haben sie alles aufs Spiel gesetzt. Wir denken über Petrus und seine Tat. War es Vermessenheit oder Versuchung Gottes? Hier beim Petrus war es ein Spiel mit dem Feuer. Ja, er hatte sich selbst in Gefahr gegeben. Ja, er hatte sich selbst gefährdet, das Boot zu verlassen, auch auf die Gefahr hin unterzugehen. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Petrus schaute nicht mehr danach auf die Wellen und achtete danach nicht mehr auf den Sturm. Jesus hatte ihm keine Vorwürfe gemacht, weil er nass bei ihm ankam. Es war für Petrus schlimm genug. Petrus traute sich immer, den Herrn zu fragen, auch wenn er getadelt wurde. Er sagte oft dumme Sachen, aber gerade durch den Mut von Petrus sind uns doch sehr viele praktische Lehren und gute Offenbarungen Jesus vermittelt worden. In Daniel 11, 35 steht, auch manche von den Verständigen kommen zu Fall. So sollen sie geprüft, geläutert und gereinigt werden, bis zu der Zeit des Endes. Habt also keine Angst, Fehler zu machen, sondern lernt daraus. Je mehr Fehler, desto mehr Erfahrung haben wir. Jesus lehrte seine Jünger nicht nur theoretische Sachen, sondern praktische. Reife mit den Fehlern. Wir müssen wissen, auf dieser Welt ist alles nur Stückwerk. Du musst deine Gebrechen entdecken, deine Schwachheiten abklopfen und deine Fehler einsehen. Dann machst du die Fehler nur einmal. Wenn du mit deiner Hand eine heiße Herdplatte berührst und dir die Finger verbrannt hast, wirst du es ein zweites Mal nicht mehr tun und aufpassen. Du wirst nur einmal ein Fehlurteil fällen. Dann lernst du, dass wir nicht ohne Fehler sind und dass Irren menschlich ist. Petrus lernte aus seinen Fehlern, allein auf Jesus zu schauen. Nicht auf Menschen, nicht auf die Wellen, noch auf Stürme, noch auf Pastoren und so weiter. Er schaute nur auf Jesus. Gott erlaubt Ausrutscher in unserem Leben. Aber ganz wichtig ist, dass wir unsere Fehler erkennen. Dann können wir sie wie auf einen Computer korrigieren, wie ein Tippfehler. Jesus will seinen Vater eine Braut vorstellen, ohne Fehler und makellos. Und deshalb muss er bei uns unsere Fehler schonungslos aufdecken. Er muss uns auf unsere Fehlleistungen hinweisen, die dunklen Stellen unseres Lebens aufdecken, unsere Hilflosigkeit, und dass wir endlich begreifen, dass wir ohne Gott gar nichts tun können. Die Gläubigen sollen geprüft werden, geläutert und gereinigt werden. Durch die Übertretung, Ausrutscher, Fehlgriffe lernen wir, das Richtige zu tun. Wir kommen immer mehr von uns selbst weg. Wir merken plötzlich, wie verdorben und verkehrt wir wirklich sind. Fehler machen ist die beste Erlösung von seiner Selbstgerechtigkeit, von unserem Pharisäertum und von unserem Stolz. Jesus erlaubte Petrus, ihn zu verleugnen. Was sagte Petrus? Mir passiert sowas nicht. Ich bleibe bei dir, auch wenn dich alle verlassen. Aber durch sein Verleugnen wurde ihm plötzlich klar, dass er ein Verräter ist. Denkst du nicht auch manchmal, dass du mit deinem Glauben endgültig Schiffbruch erlitten hast? Ist dir aufgefallen, dass unsere Fehler einen gemeinsamen Nenner haben? Sie zeigen uns die Kluft zwischen dem, was wir gerne sein möchten, und dem, was wir tatsächlich sind. Schauen wir uns doch mal im eigenen Spiegel an. Sind wir immer wahrhaftig? Oft drehen wir doch anders, als wir glauben. Denken anders, als wir leben. Und für ein billiges Linsengericht verkaufen wir doch unser Erstgeburtssegen. Ihr kennt ja die Geschichte von Jakob und Esau. Wir sind da auch manchmal nicht anders. Für viele Christen ist die zeitliche, augenblickliche Ergötzung wichtiger als der ewige Segen. Für ein paar Schmerzlinderungen, ein paar lumpige Euros, eine bessere Wohnung, eine höhere Sprosse auf der Erfolgsleiter wird doch mehr gebetet als für das Seelenheil. Es wird doch mehr für einen Parkplatz gebetet als für die verlorene Seele. Was ist bloß manchmal mit uns los? Das Ego, der alte Mensch, muss gekreuzigt werden. Wir Menschen sind doch allesamt voller Schwächen, voller Versagen. Geben wir es doch endlich zu. Wie wichtig sind dem Menschen auch heute noch Ansehen, Ehre und Titel? Jesus kennt die Menschen und weiß um die Gefahr des Hochmuts, des Stolzes und der Überheblichkeit. Er kennt das Ego, das so gerne geehrt und umschmeichelt sein möchte. Der Herr ist unser Lehrer. Er will uns auch heute durch sein Wort und seinen Geist belehren. Seien wir uns dessen bewusst und lernen wir gerne von ihm. Ignaz Anton Demeter, 1773 bis 1843, sagte einmal: Die größten Meister sind diejenigen, die nie aufhören, Schüler zu sein. Geben wir uns ganz dem Herrn hin. Der Herr will durch sein Erlösungswerk Menschen schaffen, an denen er seine Freude sieht. Sieht er an uns seine Freude? Er erwartet von dir ein Siegesleben. Die ganzen Engel, die ganze Kreatur wartet darauf. Ein Siegesleben ist doch möglich, liebe Geschwister. Aber nur dann, wenn wir uns ganz wirklich, ernsthaft und ganz dem Herrn hingeben, sodass er in unserem Leben den Sieg davontragen kann. Er ist Sieger von Golgatha. Sein Sieg ist auch unser Sieg. In Matthäus 16 steht: Jesus will seine Gemeinde auf dem Fels bauen. Fels bedeutet, das ist Festigkeit, Unempfindlichkeit, Stabilität und Beharrlichkeit. In Psalm 27,4 heißt es: Auf eine Bitte habe ich an dich, an den Herrn, und das ist mein Herzenswunsch. Mein ganzes Leben lang möchte ich in seinem Hause bleiben, um dort seine Freundlichkeit zu schauen und seinen Tempel zu bewundern. Jesus will, dass seine Anhänger in einer Festung, einer Burg sind, die stark und uneinnehmbar ist, die sich den Sturm zäh, trotzig, hartnäckig und entschlossen widersetzt. Das Fundament, der Unterbau, die Grundlage ist sehr wichtig. Und der Grundstein ist Jesus. Das Kreuz ist uns Gottes Kraft. Hier steckt Dynamit und Sprengkraft drin. Wer einmal gestorben ist, der braucht nicht mehr vor dem Sterben sich fürchten. Wer einmal alles verloren hat, den kann man nichts mehr wegnehmen. Wer einmal zerschlagen wurde, gekreuzigt, was soll ihm noch geschehen? Wenn einmal dein Ruf ruiniert wurde, dann kannst du ungeniert leben. Das Kreuz gibt uns Standhaftigkeit, Durchhaltevermögen. Wenn du einmal gekreuzigt wurdest, dann bist du tot. Dann kann dich nichts mehr erschüttern und aus der Bahn werfen. Dann regst du dich nicht mehr auf, bleibst gelassen. Weder Lob noch Tadel, Kritik noch Verleumdung. Es lässt dich alles kalt. Schaut euch mal das Kreuz richtig an. Wenn wir so dastehen, dann haben wir hier unser Minus. Und Jesus macht ein Plus daraus. Jesus setzte Gnade, Gottes Gnade frei. Was sagt uns das? Alle, die zu Jesus kommen, bekommen Vergebung und Heilung, die ihn darum bitten. In Psalm 124,8 steht: Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Und hier ist ein passendes Lied, habe ich hier gefunden, von Theodor Kübler. Es heißt, blicke nur auf Jesus. Blicke nur auf Jesus, Seele, eil ihm zu, der für dich gelitten, gibt der Frieden Ruhe. Er trug deine Schmerzen, alle deine Schuld. Blicke nur auf Jesus, traue seiner Huld. Blicke nur auf Jesus, mitten in dem Streit, wird der Kampf auch heißer, Hilfe ist bereit. Ist der Feind gleich mächtig, deine Kraft nur klein, blicke nur auf Jesus, sein Sieg ist auch dein. Blicke nur auf Jesus, wenn der Himmel hell, oft wenn alles ruhig, kommt Versuchung schnell. Ehrenfreuden schwinden wie das Tageslicht, blicke nur auf Jesus, er entweichet nicht. Blicke nur auf Jesus bei der Arbeit Last, denn zu seinen Füßen findest du süße Rast. Horch, er ruft so gnädig, alles ist bereit. Blicke nur auf Jesus und folge ihm alle Zeit. Eins wird es herrlich klingen, dort im Himmelssaal. Dann wirst du mitsingen bei dem Hochzeitsmahl. Doch bei allem Glanze, der dort ist bereit, blicke nur auf Jesus bis in Ewigkeit. Und Paulus sagte in Römer 8,18, und damit will ich für heute enden, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbar wird. Gott lässt uns unsere Fehler zu und erkennen, damit wir einsichtig werden und umkehren. Und Paulus betete in Philipper 1,9, und ich möchte mit ihm übereinstimmen, ich bete zu Gott, dass eure Liebe immer reicher wird an Einsicht und Verständnis. Dann könnt ihr in jeder Lage entscheiden, was das Rechte ist, und werdet an dem Tag, an dem Christus Gericht hält, rein und ohne Fehler dastehen, reich an guten Taten, die Jesus Christus zum Ruhm und zur Ehre Gottes durch euch gewirkt hat. Amen. Wir wollen jetzt Gott noch loben und